He lived all of our dreams, right?
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Goaltending, dem kleinen NBA-Basketball-Magazin innerhalb des Podcasts von Eigentlich Alles. Ich bin Norbert Hai, der Host der ganzen Geschichte, wer mich zum ersten Mal hört. Und die alle anderen, hi, again. So, die NBA-Saison ist relativ weit vorangeschritten mittlerweile. Wir sind so bei, ja, knapp 20 bis 25 Spielen pro Team. Und es kann man kann schon so ein bisschen ablesen, welche Richtung es tendieren könnte bei manchen Teams oder bei manchen Power-Rankings. Aber natürlich ist die Saison noch sehr, sehr, sehr lang. Wir haben noch 60 Spiele vor uns ungefähr. Der Januar, Februar ist sowieso immer pain in the ass. Da ist es fast schon egal, was traurig ist. Und ich glaube, jeder NBA-Fan möchte gerne, dass die NBA das ganze Ding auf 65 Spiele, glaube ich, das wäre das nächstuntere reduziert, aber was unmöglich ist, weil ja in 2-3 Jahren die nächste Expansion kommt mit 2 Teams. Aber wer weiß, was dann alles passieren wird. Deswegen, ja, egal. Trotzdem macht es ja immer Spaß zu gucken. Und ja, im Januar, Februar sieht man halt dann mal ein paar Benchplayer oder ein paar Spieler, die nicht so im Vordergrund sind, die halt sich ein bisschen mehr im Vordergrund spielen dann. Anyway, so. Diese Folge wird ein bisschen anders als die letzten Folgen. Ich probiere mich halt immer noch ein bisschen aus. Und es kommen so 2 Segmente, die ich schon vorher aufgenommen habe, die schneide ich dann rein. Und zwar geht es einmal um die Netflix-Serie Starting 5 und einmal um meine Experience beim Bautzner Landesliga-Basketballspiel. Das schneide ich dann, wie gesagt, rein. Das habe ich dann on the fly nicht, sondern wirklich direkt danach fast aufgenommen. Meine Eindrücke, weil wenn ich das jetzt Tage, Wochen später aufnehme, sind vielleicht Eindrücke ein bisschen getrübter oder ein bisschen nicht mehr ganz so frisch. Ich vergesse ein paar Sachen. Deswegen mache ich das dann so. Aber wie gewohnt geht's erstmal in die Tabelle. Und zwar, wir fangen wie immer im Osten an. Cavaliers stabil an der 1 bis jetzt. Ich sehe auch nicht, wie sie unter die ersten 2 nicht die Saison beenden werden. Meiner Meinung nach das kompakteste Team im Osten. Ja, und etwa alle Celtics-Fans sagen, wir haben's. Nein, ihr habt's nicht. Sorry, ihr habt's wirklich nicht, weil eure Bank, die Celtics-Bank, ist leider nicht so tief wie die Cavs-Bank und nicht so ausgeglichen. Klar, Starting 5 der Celtics ist stärker in der Summe her, aber wir kommen gleich zu den Celtics. Ich habe da ein paar, 3-4 Kritikpunkte an den Celtics oder einen großen Kritikpunkt an den Celtics, der mir heute im Spiel, als ich das Spiel gesehen habe, gegen die Memphis Grizzlies erst, aufgefallen ist. Aber wie gesagt, Cavaliers, bärenstark, Evan Mobley, Breakout-Season, vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber er tendiert Richtung All-Star-Season auf jeden Fall. Der Backcourt mit Donovan Mitchell und Darius Garland funktioniert endlich. Richtig, richtig gut. Das ist unfassbar schön anzusehen und Donovan Mitchell, wenn er übernimmt, übernimmt er auch. Also das ist wirklich, wirklich leider kein MVP-Kandidat für mich schon. Weil er der beste Spieler im besten Team ist. Das muss man irgendwie mit berücksichtigen in der ganzen Konversation. Aber egal. Ja, Cavs, bärenstark. Okoro spielt ja meistens den Wing in der Starting Lineup und macht es auch echt defensiv. Absolutes Monster. Ja, die Twin Towers mit Allen und Mobley verteidigen alles weg. Und Mobley, wie gesagt, offensiv einen Schritt weiter als letzte Saison. Also, und Kenny Atkinson als neuer Trainer funktioniert unfassbar gut. Also, da hat irgendwie was zusammengepasst. JB Bickerstaff ist kein schlechter Coach, um Gottes Willen, aber hat es irgendwie nicht funktioniert. So, wie man sich das jetzt ansieht. Also, da war noch, schlummerte sehr, sehr viel Potenzial in diesem Team, was jetzt endlich geweckt wird. Und jetzt, wie gesagt, kommen wir zum zweiten Platzierten der Celtics. Ja, Celtics, amtierender Champion, ganz, ganz safe in den Conference Finals. Ich denk mal, die Conference Finals werden aussehen, Cavs gegen Celtics. Celtics ist mir bloß in den letzten Spielen eins aufgefallen, und das ist ja ist kein irgendwie absolut krasser Hot Take oder irgendwie eine unfassbar krasse Beobachtung. Aber wenn der Dreier nicht fällt, ist das alles ein sehr, sehr, sehr brüchiges System. Klar, wir reden jetzt auf ganz hohem Niveau, die schlagen immer noch irgendwelche, also Heat, Bulls und so können sie immer noch schlagen und alle anderen, viele anderen Teams. Aber jetzt letzte Nacht gegen Memphis Grizzlies, da ist der Dreier relativ schlecht gefallen und wurden auch geschlagen. Und irgendwie sehen die das nicht ein, nicht zu schießen. Das ist mir halt so aufgefallen. Die sehen es halt nicht ein, nicht zu ballern. Die holzen weiter drauf los, obwohl sie vielleicht merken, wie zum Beispiel Jrue Holiday die letzte Nacht, der hat ja gemerkt, der hat keinen guten Wurf letzte Nacht. Und der ballert fröhlich weiter, hatte irgendwann 4 von 16 oder so. Anstatt vielleicht Spielaufbau zu machen oder mehr in die Zone zu ziehen, Midranger zu nehmen oder sowas. Nee. Der hat weiter drauf geholzt, alle haben drauf losgeholzt. Hätten die Peyton Pritchard wieder nicht gehabt, der Frontrunner of the Six Man of the Year ist bis jetzt, wäre das ganze Ding komplett in die Hose gegangen. Also klar, es ist die moderne NBA. Die moderne NBA ist geprägt von Dreier-Shooting und Five-Out-Spielen und was weiß ich noch alles. Aber wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Und die haben halt keinen Stephen Curry. Tut mir leid, ihr habt keinen Stephen Curry, Boston Celtics. Ihr habt gute Shooter mit Tatum, Brown, Porzingis. Horford kann auch mal einen treffen. Derrick White trifft auch mal. Dann gibt es auch solche Phasen wie halt Jrue Holiday, der halt einfach nichts trifft. Ja. Gut, wie gesagt, Boston Celtics trotzdem macht eine NBA. Immer noch. Das ist halt. Und jetzt ist gleich das Gefälle relativ groß, weil jetzt kommen die Orlando Magic, die unfassbares Pech haben. Die haben so geil in den letzten Wochen gespielt. Franz Wagner absolut auf dem All-Star-Trip. Also der wäre 100% All-Star gewesen, aber gestern kam die Nachricht. Er hat auch einen Bauchmuskelriss sogar und ist erstmal auf unbestimmte Zeit raus. Also man schätzte so 2 Monate mindestens, also ich glaube die gleiche Verletzung wie Banchero. Und Banchero soll ja jetzt zu den Christmas Games, also so um die Christmas Games wiederkommen. Mal gucken. Aber bis dahin wird das eine richtig, richtig, richtig fiese Angelegenheit für die. Weil jetzt haben sie gar keine Offense mehr. Absolut gar keine mehr. Also ich weiß nicht, wer bei denen noch irgendwas kreieren soll. Ja, trotzdem. Ja, die könnten abfallen. Ich glaube, die Knicks werden jetzt hart an den vorbeiziehen. Trotzdem Magic defensiv immer noch absolutes Monster. Ich glaube, zweiter oder dritter im Power Ranking, defensives Power Ranking. Es ist schon krass. Dann die Knicks. Die Knicks sind ohne Towns nix. Pun intended. Hat man wie letzte Nacht gesehen. Gegen die Raptors haben sie gespielt, genau. Ohne Towns war das ein absolute, weiß ich nicht. Also Towns spielt eine super krasse Saison, hätte ich nicht gedacht, auf jeden Fall. Ich war eher der Meinung, dass die Wolves den Trade gewonnen haben am Anfang, aber nee, das haben eindeutig die Knicks gewonnen, weil Towns eine unfassbar geile Saison spielt. Der scheint sich da wohl zu fühlen in New York. Thibodeau gibt ihm auch viel, viel Vertrauen. Muss er ja, also sein Starting Center und ein Superstar. Also Towns definitiv All-Star-Saison. Der wird definitiv ein All-Star werden. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand auf der Center-Position ihm da streitig machen kann. Den Starting-Spot. Im Osten jedenfalls. Und ja, deswegen nix. Bronson ist ein bisschen unter seinen Möglichkeiten noch. OG ist halt super verletzungsanfällig. Und Thibs. Ab und zu Coaching entscheidet, wo man sich denkt, so muss nicht sein. Also jetzt war letztens ein Blowout, gegen die Pelicans haben sie da gespielt. Die haben sie halt komplett abgeschossen, aber Thibodeau hat die einfach die Starting Five bis zur letzten Minute durchspielen lassen. Fast. Und das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Das ist halt unverantwortlich den, den Superstars gegenüber. Wenn die sich dann verletzen, dann sind sie halt verletzt. Und die haben halt eine unfassbar beschissene Bank. Ich glaube, die schlechteste Bank der ganzen NBA. Wann hast du da drauf? Du hast Cameron Payne. Du hast Deuce McBride. Ist der einzig wahre, wirklich Six-Man bei denen. Precious Achiuwa funktioniert auch nicht. Ariel Okporti, ey, ohne deutsche Brille ist absolut nicht spielbar. Jericho Sims ist nicht spielbar. Ey, du hast nix. Und die müssen unbedingt aktiv werden. Ey, die sollten Dante versuchen, wieder zurückzukriegen. Aber können sie nicht, weil sie keinen Capspace mehr haben. Oder keines, die können nichts matchen. Da müssten die irgendwie 5 oder 6 Spieler reinhauen. Das haben die halt nicht. Ja, wie gesagt, nix. Aber trotzdem nix safe in den Playoffs. So, ich gehe mal ein bisschen weiter voran. Hawks, unfassbar Überraschungsteam bis jetzt auf Platz 5. Ballern alles ab. Das Spiel LA gegen die Lakers, gegen die Hawks vorletzte Nacht. Ein Game of the Year-Kandidat auf jeden Fall. Richtig krass. Mega gefeiert. So, und Dyson Daniels, Frontrunner auf. Also, wird er nicht werden, aber hat auf jeden Fall, hätte es verdient, Frontrunner auf den Depoy zu sein. Und Trey spielt eine richtig, richtig gute Saison. Hält sich ein bisschen zurück, aber muss auch jetzt nicht super krasse Scoring-Sachen abliefern. Und Risacher wird langsam besser. Er findet sich langsam ins System ein. Also, es ist, wie ich letzte Folge schon gesagt habe, es ist nicht alles ganz so schlimm, wie man sich das vorstellt. Mit den ganzen Rookies. So, Heat. Heat machen Heat-Sachen. Mal Hit, mal Hit, mal Miss. Jimmy, mal Hit, mal Miss. Aber ohne Jimmy ist es nur Miss. Es ist leider so. Tyler Hero spielt eine krasse Saison. Wird eigentlich Tyler Hero oder Tyler Hero ausgesprochen? Weil, keine Ahnung, irgendwie fühlt sich das falsch an, ihn Hero zu nennen. Spielt trotzdem eine krasse Saison, rettet öfters den Heat den Arsch und ja, über Heat brauchen wir nicht viel sagen. Ich bin mir relativ sicher, dass da noch was passieren wird zu Trade Deadline. Meine Fresse. Aber dazu kommt noch eine extra Folge, die ich dann über Weihnachten veröffentlicht werde, weil ich dann nach dieser Aufzeichnung mal machen wir eine kleine Pause mit dem Podcast bis Januar. Und ich werde noch ein bisschen was vorproduzieren und dann, ja, okay. Also geht in der nächsten Folge geht es dann um so 10 Trades, die man vielleicht nicht erwarten könnte. In der NBA bis zur Trade Deadline. So, natürlich wäre blöd, wenn dann schon Trade passiert und ich rede darüber und naja, egal. Bucks haben sich dann wieder ein bisschen gefangen, sind aber trotzdem bloß auf Platz 7 unter ihren Möglichkeiten. Und Giannis MVP-Saison auf jeden Fall, ohne ihn. Wenn er nicht spielt, ist das ganze Team nix. Wieder mal nix. Und ja, Dame spielt auch besser. Das funktioniert besser mit den beiden zusammen. Middleton ist jetzt wieder da. Mal gucken, wie er sich jetzt in den nächsten Spielen einfügen wird in das ganze System. Ja, Bucks sind ist ein sicheres Playoff-Team eigentlich. Ich weiß nicht, was das was dagegen sprechen sollte, weil der Osten ist so unfassbar schwach und die Bucks haben halt einen der krassesten Superstars der NBA. Ja. Mal sehen, was da passiert. Nets überperformen immer noch, aber überperformen heißt halt 10-13 auf Platz 8 im Osten. Das ist so lächerlich. Meine Fresse. Da wird es einen riesen Blow-up geben zur Trade-Deadline. Ich bin mir relativ sicher, bis zur Trade-Deadline sind Schröder, Cam Johnson und Nick Claxton die 3 auf jeden Fall weg. Ich wüsste nicht, warum sie die behalten sollten. Das bringt denen gar nichts, jetzt so ein Ding zu, so eine halbgare Saison zu spielen. Und dann lieber in den nächsten 2 Trade- oder Draft-Lotteries oder Drafts ein bisschen was zuschlagen. Sind ja einige gute Spieler dabei. Ja. Dann Pacers. Keine Ahnung, was mit Pacers los ist. Das ist so ein Trümmerhaufen irgendwie, obwohl es eigentlich gar kein Trümmerhaufen sein sollte. Halliburton sagt, man hat eine Verletzung, trägt er mit sich rum, was ich mir aber fast nicht vorstellen kann so richtig, weil er macht einfach dann irgendwie 35 Punkte in einem Spiel und 10 Assists und was weiß ich noch alles. Im nächsten Spiel macht er 4 Punkte und ist absolut nicht auf dem Feld zu sehen. Es ist unfassbar krass. Ich weiß nicht, was da wirklich mit ihm los ist, ob da Carlyle eventuell ihn überstrapaziert, ob das System irgendwie nicht mehr funktioniert. Siakam irgendwie, keine Ahnung, also ich wüsste nicht, wie man diesem Team irgendwie noch helfen soll. Die verlieren Spiel, die sie überhaupt nicht verlieren müssen. Die stehen mit 10, 14 an der 9. Ich habe die Pacers, glaube ich, irgendwie auf die 4 oder 5 gepackt im Osten. Nee, Quatsch, auf die 5, glaube ich, 5 oder 6 im Osten gepackt. Also ich habe die auf sicheres Playoff-Team angesehen. Naja, dann Bulls, brauchen wir nicht drüber reden. Die sind so unbedeutend. Die spielen ihre Spiele vor sich hin. Die haben jetzt groß angekündigt, dass die Vucevic, Lonzo Ball und Levine offensiv traden wollen. Und das zeigen die drei auch, beziehungsweise Vucevic und Levine. Auf jeden Fall legen gute Zahlen auf. Und ja, wie gesagt, die Trade-Folge werde ich auch über die beiden reden. Oder die drei reden, auf jeden Fall. Ich glaube eher die beiden. Lonzo Ball habe ich keine richtige Idee für den, außer zu den Lakers. Aber was wollen die Lakers mit ihm am Ende? Ich glaube nicht, dass er so viel besser ist als D'Lo. Also er ist ein besserer Spieler als D'Lo, das definitiv, aber er ist jetzt kein zuverlässigerer Spieler als D'Lo. D'Lo spielt wenigstens. Lonzo Ball spielt mal, ich glaube, der spielt vielleicht 20-30% der Saison. Okay, dann, ja, ist ein bisschen unten hier, so Pistons, Raptors. Ja, Pistons unterperformen immer, glaube ich noch. Die haben echt ein besseres Team, als sie eigentlich darstellen. Kate Cunningham, Jaden Ivey und Jalen Duren. Weiß ich nicht, warum die so unten rumkrebsen, aber machen es halt. Und wird auch nicht besser werden. Raptors war mir nicht klar, dass die so abkacken werden, aber die kacken halt voll ab. Ich weiß nicht, ob die tanken für Cooper Flagg oder für Ace Bailey oder Dylan Harper oder so, keine Ahnung, oder Edgecomb. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Ich glaube aber auch, dass da mal so noch ein Trade passieren wird. Also ich glaube nicht, glaube schon, dass die so Pöltl oder so, die werden bestimmt noch einen First-Round-Pick versuchen rauszuschlagen für nächsten zwei Draft-Dingers. Sixers? What the fuck? Über die Sixers könnte man jetzt ein bisschen länger reden. Will ich aber nicht. Das mache ich bestimmt. Ich will mal abwarten, wie sich's entwickelt bei denen. Embiid ist einfach nur ein lächerliches Stück Scheiße. Es tut mir leid, das muss man einfach so sagen. Der Typ ist einfach ein lächerliches Stück Scheiße. Es kann nicht sein, dass du dich als Franchise-Player darstellst. Wie das mit dem League zustande kam, wie das kommuniziert wurde innerhalb der Mannschaft, das ist mir relativ egal. Es kann aber nicht sein, dass ein Spieler dich da als Franchise-Player darauf hinweisen muss, dass du endlich mal pünktlich kommen musst. Zuverlässig sein. Und wenn er spielt, ist er einfach nicht auf dem Feld. Er ist einfach effektiv nicht da. Er bringt dem Team nichts. Er bringt dem Team einfach wirklich gar nichts. Paul George spielt mal, ist ein Spiel raus. Dann hat er jetzt mal recht gut gespielt gegen die Magic. Ich glaube, da werden die Philly-Fans und die Philly-Verantwortlichen werden sich denken, was zur Hölle haben wir da für eine Scheiße fabriziert. Maxi ist komplett überfordert, aber ist ja auch logisch. Der Typ ist 22, 23. Der hat niemals damit gerechnet, dass der jetzt ein Team führen muss. Und Jared McCain, der spielt einfach nur drauf los. Der hat einfach nichts zu verlieren. Der ballert einfach. Der spielt dann für seine Extension irgendwann in 2-3 Jahren, was ich ihm auch gönnen würde. Ein super Spieler. Da haben sie echt einen Glücksgriff gemacht mit denen. Ja, und der Rest performt halt, ist halt da. Aber Philly, ich sehe nicht, wie die hochkommen werden. Andererseits, der Osten ist halt so schwach. Wenn die jetzt mal 5-6 Spiele-Stretch hinlegen, wo sie diese alle gewinnen werden, dann reden wir wieder über die sicheren Play-In-Plätze. Deswegen, obwohl so krass ist es noch nicht. Und wenn ich gerade mir angucke, also die sind 6-15 und das Play-In ist bei 10-14. Naja, die müssten schon mal so 10 Spiele hinlegen, wo sie sich dann so ein bisschen gemütlich machen könnten. Weil die anderen verlieren ja nicht alle anderen verlieren nicht alle Spiele. Deswegen, Hornets, hab damit gerechnet, dass die so krass abkacken werden. Ich bin großer Brandon Miller-Fan, hab mir jetzt auch ein Jersey bestellt. Sieht cool aus, mag ich sehr, sehr gern. Mega Bock. Ja, und Wizards, brauchen wir nicht drüber reden. Will ich auch nicht drüber reden. Ich denke mal, dass Kuzma und Poole nächste Saison nicht mehr, oder im März nicht mehr in, oder auf jeden Fall Kuzma nicht mehr in Washington spielen werden. So, der Westen. Thunder, ja, seitdem Isaiah wieder da ist, es läuft stabiler auf jeden Fall. Die rebounden wieder, beziehungsweise Isaiah reboundet einfach alles weg. Das ist krass. Ja, sicherer Western Finals Conference. Western Conference Finals, mein Gott, Teilnehmer. Wüsste nicht, was dagegen spricht. Dann Mavericks haben sich gefangen, waren letztes Mal, als ich die Aufnahme macht, irgendwie auf Platz 11 oder so. Sind jetzt auf Platz 2. Krassen Winning-Streak hingelegt. Luca wirkt fitter jetzt. Ich glaube, der war ja ein paar Spiele raus. Da hat er sich wahrscheinlich ein bisschen in Shape gebracht. Also Mavericks waren ja sowieso mein Meisterschaftskandidat. Und ich glaube schon, dass die das relativ sicher über die Bühne bringen werden, die Saison. Positiven Überraschungen sind Grizzlies und Rockets. Vor allem die Rockets. Grizzlies war ein bisschen abzusehen, weil die haben ein echt starkes Team, finde ich. Also Morant, Jaren Jackson Jr., Desmond Bane, Scottie Pippen Jr. spielt auch eine gute Saison. Hätte ich nicht gedacht, dass sie da so einen glücklichen Pickup haben mit ihm. Ja, und wie gesagt, und der Rookie, der Second Rounder Wells, ich glaube Jalen Wells heißt der, wie alle irgendwie Jalen heißen. Ja, der legt auf jeden Fall auch gute Zahlen auf und ist so der Jared McCain des Westens im Osten. Nee, der Jared McCain des Westens, so rum. Und dann haben sie halt Amen Thompson und Terry Eason von der Bank und die beiden sind halt mittlerweile die Terror Twins heißen sie ja, und die, wenn die zusammen auf dem Feld sind, ich glaube, dann macht das gegnerische Team 2 Punkte in 10 Minuten gefühlt. Also die verteidigen alles weg. Offensiv ist es leider überhaupt nichts bei den beiden. Also ich glaube, Amen Thompson hat noch nie einen Dreier in seinem Leben genommen gefühlt. Ja, aber trotzdem starkes Ding. Stark, die Rockets und die Grizzlies sind da wirklich gut dabei. Die Warriors spielen, sind auf der 5 mit 13-9, haben am Anfang der Saison ein bisschen überperformt, jetzt sind sie so in ihrem Modus drin. Ja, Steph Curry ist jetzt zwei, drei Spiele raus gewesen. Draymond auch. Buddy Hield hat seine guten Leistungen natürlich nicht halten können und ist jetzt irgendwo, weiß ich so, hat auf jeden Fall stark gedroppt, seine ganzen Zahlen. Podziemski, ja, es ist halt ein solides Team, aber mit dem gewinnst du keinen Blumentopf. Und die müssen auf jeden Fall was machen. Und Stephen Curry oder beziehungsweise die Warriors haben ja jetzt öffentlich gemacht, dass die bis zur Trade-Deadline für einen Superstar gehen werden. Oder einen Star neben Steph auf jeden Fall. Und who knows, da gibt es ja einige Kandidaten. Vielleicht auch einer aus L.A., man weiß es nicht. Dann Clippers. Überraschung der Saison. Das Team der Roleplayer einfach. Also das ist einfach so ein kompaktes Team, finde ich. Die Clippers. Das klingt total doof. Das ist das kompakteste Team der gesamten NBA für mich. James Harden ist kein Superstar mehr. Er ist auf jeden Fall der Leader des Teams, aber ist definitiv kein Superstar mehr, wie er es zu Rockets Zeiten war. Aber er funktioniert. Das funktioniert alles irgendwie. Ty Lue hat da irgendwie was gefunden. Weiß ich nicht. Vielleicht war einfach Paul George und Kawhi Leonard die Störfaktoren im ganzen Team. Das kann natürlich auch sein, dass die einfach. Und Kawhi Leonard sagt man, dass er jetzt noch im Dezember zurückkommen soll. Ich habe ja gesagt, er kommt gar nicht mehr zurück. Das bedeutet natürlich, er spielt vielleicht 2, 3 Spiele, dann ist er wieder raus. Ja, deswegen Clippers, Zubats, Terrence Mann, Norman Powell, vor allem Norman Powell, boah, der hat Breakout-Season. Also Norman Powell wäre in den 90er Jahren definitiv ein All-Star, nicht mal ein All-Star, sondern ein Superstar. Also der wäre bestimmt neben Jordan so der MVP-Frontrunner gewesen. Und das meine ich vollsten. Ja, der ist Typ ist einfach. Er ist einfach ein geiler Spieler. Ich mag Norman Powell richtig, richtig gern. Ja, Timberwolves. Sehr, sehr streaky. Sehr, sehr ja, unkonstant einfach. And hat meiner Meinung nach noch keinen weiteren Schritt in seiner Karriere gemacht. Der ist auf dem gleichen Schritt wie letzte Saison. Aber er ist halt 22, 23. Über was reden wir hier? Der Typ ist halt noch super jung. Der hat noch 3-4 Jahre Zeit, um das Team zu führen. Das ist halt ein bisschen das Problem bei den Timberwolves. Der Leader ist einfach viel, viel, viel zu jung noch. In dem Alter hat, bis auf Magic Johnson, aber der hat, und Larry Bird, wüsste ich jetzt nicht, wer in dem seinem Alter schon so krass was gerissen hat, ohne wirklich einen Superstar daneben. Shaq und Kobe. Ohne Shaq wäre Kobe nie Meister geworden. Und so weiter. Und deswegen gibt den Timberwolves Zeit. Und das mit Randall. Ich einfach Zeit geben. Die sind, wenn sie ins Play-In kommen, schätze ich mal, dass sie in die Playoffs dann gehen. Aber vielleicht wird das noch ein bisschen besser. Und die sind ja auf Platz 7. Also alles entspannt. Suns ohne KD ein absoluter Trümmerhaufen. Mit KD ein absoluter Meisterschaftscontender. Das ist so irre, was KD mit seinen 36 oder 37 Jahren für einen Unterschied noch macht. Das ist absolut Wahnsinn. Also wir müssen unbedingt bei KD das. Vielleicht wird es irgendwann in späteren Folgen mal ein Thema werden. Aber auf jeden Fall als Top 20 Player auf jeden Fall of all time. KD ist definitiv Top 20 Player of all time. Wenn nicht sogar Top 10 fast. Ja. Und sonst, ich finde, Booker ist irgendwie nicht ganz auf der Höhe. Also, wenn ich so vom Eye-Test her, wenn ich so die Suns-Spiele mir angucke und ich versuche immer so viele Spiele wie möglich in Highlights zu gucken, so Extended Highlights, da fällt mir Booker nie wirklich auf. Dann ist es eher Beal als Booker. Und Tyus Jones war auf jeden Fall ein guter Pickup, aber natürlich nicht der Heißbringer. Es ist halt ein guter Point Guard, aber es ist jetzt keiner, ist halt niemand, der jetzt irgendwie hier die Suns zur glorreichen Ruhm führen wird. Ja, mal gucken, ob da noch was passiert zur Trade Deadline. Aber ich glaube, die können nicht mehr so viel machen, weil die, glaube ich, zum Third Apron sogar schon sind. Also das ist ganz schlimm bei denen, was da angeht. Nuggets, die Jokic MVP. Also ich glaube, Jokic, eigentlich musst du es ihm geben, aber du kannst es ihm nicht geben, weil die Nuggets einfach unterperformen. Und ja, die sollten auf jeden Fall gucken, dass die ihr Team neu sortiert bekommen. Russell Westbrook funktioniert auch, überraschenderweise ziemlich gut zusammen mit Jokic. Klar ist er jetzt kein Elite-Scorer, der jetzt jedes Spiel irgendwie closen kann. Aber wenn er auf dem Feld ist, dann ist das Team positiver drauf. Also dann wirkt das Team irgendwie energetischer. Aber das ist halt so Russ seine Art auf jeden Fall. Und wie gesagt, Jokic, da brauchen wir nicht diskutieren, beste Spieler der Welt momentan. Da gibt es keine Diskussion. Und jedenfalls bester Offensivspieler der Welt auf jeden Fall momentan. Da brauchen wir nicht diskutieren. Und deswegen glaube ich nicht, dass da irgendwie, weiß ich nicht, MPJ weg und Jamal Murray weg, vielleicht Aaron Gordon noch weg. Also am besten mal den Core auflösen, bis auf Jokic. Aber es wird natürlich nicht passieren. Aber vielleicht einer von den dreien könnte bald weg sein. Aber wie gesagt, nächste Folge. Dann die Lakers. Lakers stehen da, wo sie stehen sollten, meiner Meinung nach, auf Platz 10, weil mehr sind sie nicht wert. Du hast zwar LeBron und AD und beide wollen unbedingt noch einen Ring haben. habe ich das Gefühl, vor allem AD noch mehr als LeBron. LeBron denkt sich so, ja, ich werde jetzt 40, Fun Fact, er ist genau einen Tag älter als ich. Und trotzdem will er trotzdem Winning Basketball spielen. Das ist halt die Sache. Und um die beiden herum, du hast Dorton Connect, der super spielt für einen Rookie. Man muss immer dazu betonen, für einen Rookie. Wenn der mal zwei Spiele hat, wo der halt nicht gut spielt, das kann man ihm nicht zum Vorwurf machen, weil er ist ein fucking Rookie. Das ist einfach in L.A. bei den Lakers so überfordernd, kann ich mir vorstellen. Mit LeBron und AD zusammen. Da muss man ihm großen Respekt zollen. Auch Austin Reeves, dass der sich da so entwickelt hat. Ja, aber ansonsten haben die halt die Mannschaft um die beiden drumherum ist halt nicht mal ein Play-In-Team. Das ist einfach eigentlich eins der, wenn die beiden nicht auf dem Platz sind, so, ja, eigentlich Hornets, Wizards, Nets, Hornet, Wizards, Raptors Niveau. Das ist einfach nichts, was die haben drumherum. Oder Jazz. Ja, Spurs war zu erwarten, dass die nicht weiterkommen als vielleicht schaffst du es in die Play-Ins, vielleicht auch nicht. Es ist aber auch relativ egal. Es geht jetzt immer noch darum, dass sich Wemby weiterentwickelt, dass Wemby nächste Schritte macht. Ich meine, Spurs geht es nur um Wemby. Das ist einfach so, die wollen Wemby als absoluten Franchise-Player für die nächsten 10 Jahre oder so etablieren. Der soll sich entwickeln. Chris Paul macht da einen super Job dazu. Grüße oder Genesungswünsche immer noch an Greg Popovich, der irgendwie einen leichten Schlaganfall hatte, so wie man es mitbekommen hat. Aber er vielleicht kommt er die Saison nochmal zurück auf die Bank. Würde mich freuen. Und wenn nicht, er soll auf seine Gesundheit auf jeden Fall aufpassen. Das ist wichtiger. Der Typ ist eine absolute Trainerlegende. Also das ist vielleicht der beste Trainer, den wir jemals gesehen haben in der NBA bis jetzt. Auf jeden Fall Top 3. Da brauchen wir nicht diskutieren. Kings, hätte ich nie gedacht, dass die auf die 12 irgendwo rumgammeln mit einem Negativ-Record. Also für mich ist das absolut unvorstellbar vor der Saison gewesen. Du hast immer noch die Aaron Fox, du hast immer noch Domantas Sabonis, die zwei All-Star-Spieler sind, zwei All-NBA-Spieler sind eigentlich. Du hast Malik Monk, der Sixth Man of the Year ist, der immer abreißen kann, ein Spiel, der immer ein Spiel an sich reißen kann. Du hast einen DeMar DeRozan dazu bekommen, der offensiv auch seine 20 bis 25 Punkte dir geben kann. Easy. Du hast immer einen Keegan Murray, der ein solider Shooter ist und auch, ich glaube, das größte Problem ist einfach bei die Defense. Die haben halt null Defense. Wenn ich mir die Spiele von denen angucke, ich glaube, entweder liegt es an Mike Brown oder den Spielern. Ich glaube, Mike Brown hat einfach keine, weiß ich nicht, ob der irgendwie ein Konzept für Defense spielen hat. Das weiß ich nicht, aber Kings, boah, absolut war mir vorher nicht klar. Ich habe die fast als sicheres Playoff-Team angesehen. Ja, und jetzt Trailblazers, Jazz, Pelicans, hätten damit auf jeden Fall, glaube ich, nicht gerechnet, dass sie jetzt mit 5-19 als Letzte im Westen sind. Und jetzt können sie einfach die Saison auch closen, jetzt können sie das Ding zumachen, Ingram weitergeben. Ich habe heute früh gelesen, dass da irgendwie die Pelicans ihnen eine Extension geben wollen, 40 Millionen pro Jahr. Glaube ich nicht, ich glaube, das ist eher ein Hoax gewesen. Und dann nächste Saison neu angreifen. Ich weiß nicht, ob die haben, glaube ich, ihren eigenen Pick. Und das kann auf jeden Fall in der nächsten Saison neu angegriffen werden. Und ey, Zion ist das größte Missverständnis der NBA, der jüngeren NBA-Geschichte, finde ich. Also das ist ja, ich weiß überhaupt nicht, was man über Zion Williamson noch sagen soll. Jetzt hat man wieder, sind wieder Bilder aufgetaucht von ihm, aktuelle Bilder aufgetaucht, wo er so unfassbar out of shape ist. Und vor der Saison haben alle gesagt, ja, der ist in seiner Form seines Lebens und er wird abreißen und so. Und jetzt wieder verletzt und jetzt ist er wieder, Fast Food King. Und der hat einfach keine Disziplin, der junge Mann. Und das ist klar, er hat ausgesorgt für sein Leben finanziell. Weiß man nicht, vielleicht ist er auch so unfassbar unverantwortlich und haut die ganze Kohle raus. Grüße gehen raus an Allen Iverson. Aber als NBA-Spieler ist der komplett verbrannt. Und der hat, glaube ich, jetzt auch einen Großteil seines Gehalts irgendwie eingebüßt, weil er es nicht geschafft hat, irgendwie ins All-NBA First oder in die All-NBA-Teams zu kommen oder sowas. Irgendwie war eine Extension, war da so eine Klausel mit drin. Ja, die sollen den Vertrag irgendwie gucken, dass sie den noch zu Ende kriegen, dann einfach nicht verlängern und dann geht er vielleicht fürs Mid-Level irgendwo zum, weiß ich nicht wohin, keine Ahnung, ist mir auch relativ scheißegal. Also Zion Williamson hätte ein geiler Spieler werden können, wird's aber nie werden. Weil jetzt ist es auch zu spät. Also in den ersten 2-3 Jahren kann man sagen, ja, aber jetzt ist es einfach durch, das Ding. Gut, das war mein kurzer Abriss zur aktuellen Lage in der NBA. Wie gesagt, wir steuern jetzt auf Ende des Jahres hin, Christmas Games. Mal gucken, was da so gehen wird. Christmas Game ist ja Warriors gegen Lakers. Ich bin da, glaube ich, schon in München. Ich weiß nicht, ob es am 25. oder 26. Das muss ich dann mal. Habe ich keine Lust zu gucken. Aber auf jeden Fall ein geiles Spiel. Und wenn es in München ist, versuche ich irgendwo eine American Sports Bar zu finden, wo ich mir das angucken kann. Ja, apropos angucken. Ich habe mir, wie ich schon am Anfang der Sendung gesagt habe, oder der Folge gesagt habe, ich habe mir die Netflix-Serie Starting Five angeschaut und meine Eindrücke da niedergesprochen und die hört ihr jetzt. So, jetzt kommt meine kleine Zusammenfassung zu Starting Five, der Doku-Netflix-Serie, die ich gerade eben vor knapp einer Viertelstunde beendet habe. Eine 10-teilige Doku-Serie ist das. Man begleitet 5 NBA-Spieler. Es sind zum einen Domantas Sabonis bei den Sacramento Kings, LeBron James Lakers, Jimmy Butler Miami Heat, Jason Tatum Boston Celtics und Anthony Edwards bei den Minnesota Timberwolves. Ganz genau. Und man startet im Prinzip so knapp, also so eine Off-Season von zwischen der Saison 23/24, genau. Da startet man so ein bisschen und lernt halt die Spieler kennen. Wer halt mit NBA nichts zu tun hat, der lernt die Spieler halt so ein bisschen kennen. Wo sie herkommen, was sie machen. Und dann wird es immer von Folge zu Folge intensiver. Das ganze Ding wird auch komplett spoilerfrei sein, obwohl es ist halt, was will man da auch groß spoilern? Man kann ja alles über die Spieler nachlesen, wenn man das will, im Internet. Es sind ja alles sehr, sehr offene Geheimnisse, die da erzählt werden. Weil ich aber ein Typ bin, der das nicht macht, ich google seltenst bis fast nie nach Spielern, außer wenn ich mal halt irgendwie Statistik sehen will. Aber mich interessiert eigentlich das Privatleben von denen überhaupt nicht. Habe ich aber gedacht, die Serie gucke ich mir an. Erstens, wir sind ja alle, die das hier hören, NBA-Fans oder Basketball-Fans. Und zweitens wollte ich ja sehen, um was es da geht. Also ich habe einfach absolut keinen blassen Schimmer gehabt. Ich wusste bloß, es geht um diese 5 Personen und diese 5 NBA-Spieler. Und man wird halt wirklich da langsam rangeführt. Auch als Nicht-NBA-Fan kann man da eine Beziehung aufbauen zu allen Spielern. Das wird dann, wie gesagt, zu Folge intensiver. Dann gibt es eine Folge, die dreht sich halt hauptsächlich um Jimmy Butler und seinen Werdegang, dann um Domantas Sabonis. Dann erfährt man halt, dass Domantas mit einem Laker-Girl verheiratet ist, was ich auch nicht wusste, was mir aber auch relativ egal ist, weil sie heißt, glaube ich, Shoshana. Sie ist sehr sympathisch, die fand ich sehr cool. Ja, und ich, wie gesagt, ich würde so die Ratio sagen, 60% geht's oder 70% geht's um NBA Basketball, wie sie sich für ein Spiel vorbereiten, wie sie zum Spiel gekommen sind, das und jenes, wie sie das Spiel sehen, und 30% ist reines Privatleben. Und dann das, und das wird dann im Laufe der Serie immer mehr vermischter, immer mehr geht das in Hand oder einher. Ja, inhaltlich, wie gesagt, kann und will ich jetzt nicht so viel. Ich kann schon, aber ich will jetzt nicht so viel dazu sagen, weil erstens, wir kennen mehr oder weniger noch die Saison 23, 24. Wir wissen, wer Meister geworden ist. Wir wissen, wer in den Conference Final stand. Das ist alles, ja, normales Wissen halt vom NBA-Fans oder ja, NBA-Fans. Wo es dann halt interessant wurde, ist halt das für mich persönlich. Es geht jetzt für so meine Meinung oder um meine Ansicht der ganzen Serie. Wie halt Spieler sich darauf vorbereiten auf so ein Spiel, wie sie zum Spiel gekommen sind, was sie für Trainingsmethoden haben, das und jenes, wie sie sich strategisch auf ein Spiel vorbereiten, dann wie sie interagieren mit anderen Spielern. Dann gibt es auch eine ganz kleine Part über das All-Star-Game und sowas. Dann hast du mal einen O-Ton von Stephen Curry oder sowas. Das ist alles schon relativ cool. Ja, und dann so die Reisen und man sieht halt mal ein bisschen den Hintergrund von so einem Basketballspieler oder die Arbeit, die man sonst nicht sieht oder die halt mehr oder weniger für selbstverständlich erklärt wird. Und ich finde auch, dass es ein bisschen noch sehr verromantisiert wurde, das Ganze. Ich glaube halt, dass es noch mehr Arbeit ist und noch mehr Schinden seines Körpers ist, als man in der Serie sieht. Man hat, was total geil ist, man hat wenn man so Spiele sieht, Mic'd-up Aufnahmen, also man hört halt genau das, was sie auf dem Spielfeld auch so sagen. Dann hört man auch mal richtig, wie sehr sie da fluchen. Das ist schon cool. Ich fand auch die Auswahl der 5 Spieler richtig cool. Also Domantas Sabonis, halt der absolute Down-to-Earth-Typ, Familienmensch, was sie alle sind, Familienmensch, muss man sagen. Alle 5. Aber Domantas ist halt so der krasseste Familienmensch, der einfach seine Ruhe haben will, in Sacramento abgeschieden lebt. Ja, dann hast du halt Jimmy Butler, der schon ein bisschen extrovertierter von seiner ganzen Art und Weise her ist. Aber auch sehr, 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 sehr liebender Familienvater. Und ja, auch ein sehr, sehr liebender Sohn. Und das ist so ein bisschen auch so ein Kernpunkt in seiner Story. Die Beziehung zu seinem Vater, Jimmy Butler Senior. Unter anderem ist dann meiner Meinung nach ein großer Fauxpas Netflix passiert. Ihr könnt gerne mal drauf achten am Ende der Folge, einer bestimmten Folge. Da passiert was, ganz, ganz kurz nur, aber ich finde, das ist ein großer Fauxpas von Netflix. Ja, dann hast du halt noch LeBron James, die schillerndste Figur dieser gesamten Serie. Man lernt viel seine Familie kennen, am wenigsten so Bryce. Bryce James sagt so gut wie gar nichts. Aber es ist auch okay so. Ich glaube, der ist nicht so rampenlichtmäßig drauf. Man erfährt halt viel von Savannah, seiner Frau, wie es halt ist, mit LeBron James zusammen zu sein. Schon seit Teenager, also schon über 20, fast 25 Jahre sind die jetzt mittlerweile zusammen. Haben ja 3 Kinder. Alle cool, irgendwie alle sehr sympathisch. Was ich auch sagen muss von allen 5 Akteuren, die alle sehr sympathisch rüberkamen, dann hast du halt Jason Tatum, der, ich finde, bis zu dieser Serie für mich immer so einen sehr cringing Eindruck gemacht hat, so ein bisschen sehr gewollt und sehr, ich weiß genau, was ich sage, aber was ich sage, ist so ein bisschen edgy. Aber die Serie hat es mir ein bisschen normalisiert, aber trotzdem ist er nicht mein Lieblingsspieler, definitiv nicht. Spielerisch auf jeden Fall, aber so von seiner Art und Weise her ist er nicht so der sympathischste für mich. Jimmy Butler liebe ich, ich mag auch seine extrovertierte Art, ich mag auch seine, wie er spricht, was er sagt, das ist ziemlich cool alles und ja, dann hast du halt noch den absoluten Freak in der ganzen Geschichte mit Anthony Edwards. Absolut cocky, selbstbewusster Typ. Weiß genau mit seinen 22 Jahren, was er will. dass er mal die NBA repräsentieren will, dass er der zweite LeBron James oder neue LeBron James wird, die the face of the league und so. Und das kann er. Er hat das Charisma, er hat den Swag. Er kann sich auch artikulieren, obwohl er immer sehr einen auf dicke Hose macht, aber er weiß genau, was er tut. Ja, wie gesagt, 10 Teile der ganzen Serie. Es hat stark angefangen und wurde immer so, nicht schlechter, aber so, es wurde nicht besser für mich, finde ich. Also es war dann irgendwann ab Folge 8, habe ich es gern zu Ende geguckt, aber ich habe mir auch gedacht, naja gut, ja, ich weiß nicht, um was es geht. Mir wurde dann zum Beispiel eine Rivalität komplett überhaupt viel zu wenig beleuchtet, und zwar die zwischen Dallas Mavericks und den Minnesota Timberwolves in Conference Finals. Ich weiß noch, wie Ant die große Fresse hatte und gesagt hat hier, es wurde auch ganz kurz angesprochen, aber dass man halt von Kyrie vielleicht mal ein bisschen mehr dazu hört, weil er hat ja offen Kyrie herausgefordert, aber nö, kann er nicht so viel. Leider. Ja, aber im Großen und Ganzen fand ich sehr sehenswert. Empfehle es auf jeden Fall jedem, der NBA-Fan ist, der die Spieler kennt oder nicht, vielleicht nicht alle kennt. Man muss jetzt nicht, wenn man Casual-Fan ist, Domantas Sabonis kennt, glaube ich. Ist jetzt nicht unbedingt einer, der, obwohl einer der besten Spieler in der Liga ist, aber trotzdem vielleicht nicht jedem Casual-NBA-Fan bekannt. Dann kriegt man nochmal, wie gesagt, LeBron James nochmal so ein paar gefilterte, weil LeBron James ist immer gefiltert in seinen Aussagen in den Medien. Der ist der krasseste Medienmensch, also der sehr kalkuliert alles. Aber es ist man von ihm gewöhnt. Ich glaube, so das Ehrlichste ist einfach der Podcast mit ihm und JJ Redick. Das ist so das Ehrlichste, wie er halt ist, was er sagt und was er von sich gibt, vom Überspiel und vom Charakter her. Also wie gesagt, Fazit positiv. Ich fand die Auswahl der Akteure sehr, sehr gelungen. Es sah unfassbar gut gefilmt aus. Es waren schöne Aufnahmen bzw. schöne Mic'd-Up-Szenen auf dem Feld, wie Spieler interagieren. Man hat auch mal die Person hinter den Spielern kennengelernt, wie halt die Mutter von LeBron James bzw. die Familie von LeBron James. Dann hat man die Mutter von Jason Tatum kennengelernt. Auch unter die Eltern von Jason Tatum, auch fand ich relativ coole Person. Die Frau von Domantas halt. So ein bisschen das Umfeld noch, so die ganze Entourage von den ganzen Leuten. Es war schon relativ cool. Man hat auch wirklich Einblick in die Kabine bekommen und was da so ging und wie sie sich unterhalten haben, auch wie sie mal aneinander geraten sind, die Spieler in den Teams. Das war wirklich alles relativ cool. Das hat mir sehr gut gefallen, auch als NBA-Spieler-Fan. NBA-Spieler wäre ein bisschen sehr übertrieben, leider. Hat mir das sehr, sehr gut gefallen, habe ich gerne geguckt. Es gab natürlich auch Nachteile. Wie ich schon gesagt habe, es wurde für mich persönlich jetzt nicht unbedingt besser mit der Serie. Die Handlung wurde interessanter, aber wie sie erzählt wurde, wurde nicht interessanter. Ich weiß nicht, ob das irgendwie verständlich ist. Also es ging halt zu den NBA Finals hin irgendwie, aber man hat halt in den Folgen davor so viel Futter gegeben, dass man gehofft hat, dass man sozusagen diese NBA Finals schnell abhaken konnte, beziehungsweise den Weg durch die Playoffs abhaken konnte in 2-3 Folgen. Fand ich irgendwie relativ sehr durchgerusht. Fand ich andere Sachen uninteressanter, auf jeden Fall. Die hätte ich nicht gebraucht hätte. Hätte ich eher dann doch mehr so diese Interaktion zwischen den Spielern, wie Playoffs sind, wie Playoffs sich auswirken auf Spieler, was anders ist. Es wird immer so ein bisschen angerissen, aber es wird nie so wirklich mal so ein wirklicher Insight gegeben, wie die ticken halt dann die Spieler. Und auch ein Nachteil, beziehungsweise eine Sache, die mir jetzt, je älter ich werde, umso mehr auffällt und mich mehr stört oder mehr verstört teilweise, wie sehr Kinder kleine Kinder, teilweise frisch geborene, Grüße gehen raus an Anthony Edwards, vor die Kamera gezerrt werden. Also ich kann das, ich weiß nicht, ich fand das teilweise sehr unangenehm. Es ist ja, wie gesagt, kein Geheimnis, dass Ant während der Aufnahmen da Vater wurde. Und ja, die Kleine, so süß wie sie ist, und so, die Mutter ist auch eine relativ coole, so wie man mitbekommen hat. Die wird auch, ist auch in seiner Story wirklich so der Dreh- und Angelpunkt mit seiner Schwester zusammen. Oh, aber dass sie das Kind halt wirklich so, dass sie während der Geburt mit dem Filmteam, also jetzt nicht direkt auf die Geburt draufgehalten haben, aber die waren schon im Kreissaal mit der Kamera. Und dann wirklich so, die Kleine war gerade mal vielleicht eine Stunde alt oder so draufgehalten mit der Kamera. Dann, na gut, man kennt Zuri, Bryce und Bronny bei LeBron James. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht dafür zu sagen. Ach, zum Beispiel die Kinder von Jimmy Butler. Ich, ganz ehrlich, ich wusste nicht, dass Jimmy Butler zwei Kinder hat. Ich wusste, dass er Riley hat, das wusste man so ein bisschen. Aber dass Jimmy Butler zwei Kinder hat, wusste ich nicht. Und das wollte ich auch gar nicht wissen, hat mich nicht interessiert. Beziehungsweise ich hätte es vielleicht als Info ganz cool gefunden, aber ich wollte es nicht sehen. Gut, Deuce von Jason Tatum, er ist ja mittlerweile fast ein größerer Celebrity als sein Vater. Deswegen wollen wir dem immer außen vor lassen. Aber auch bei Domantas. Seinen großen Sohn, Tiger heißt er, glaube ich. Ja, Tiger, genau. Sieht man auch sehr oft. Der hat aber noch ein kleineres Kind. Da wurde so ein bisschen, ich glaube, hat man das Gesicht nie gesehen von dem Kleinen oder von der Kleinen. Das weiß man nicht ganz genau. Also ich weiß nicht genau, ob's, da wurde auch nie drüber geredet. Aber wie gesagt, ich fand das alles ein bisschen sehr viel. Vielleicht ist es halt so ein amerikanisches Ding, dass die halt gerne ihre Kinder vor die Kamera zerren. Und ja, mir hat das nicht gefallen, diese ganze Entwicklung, beziehungsweise dieses innerhalb der Serie, dass also die Kinder so im Fokus standen. Die sind zwar alle Eltern, das ist bei denen absolut ein ganz, ganz großer Teil ihres Lebens, aber letztendlich wollte ich das nicht so unbedingt sehen. Ja. Jetzt Staffel 2 schon angekündigt. Ich muss mal kurz googeln, mit wem das alles war. Also im Kopf weiß ich noch, dass es James Harden war, Kevin Durant. Ja, jetzt hört es nämlich schon auf. Moment. Bear with me. Wo sollt ihr auch sonst hin? Ihr könnt vielleicht mal kurz 15 Sekunden skippen. Oder vielleicht 30 Sekunden skippen, bis ich das hier gefunden habe. Starting 5 Netflix. Season 2. Meine Güte. Ich hoffe, ihr habt genug geskippt. Ah, hier. Hier geht's dann zur Season 2. Meine Fresse, ey. Ich hasse, muss ich gleich mal so sagen. Hier ist ein Artikel. The New Stars of the Season 2. Dann hast du erstmal 20.000 Seiten Artikel, bevor man überhaupt zu den neuen Stars kommt. Und ich finde die gerade wieder nicht. Oh Gott. Ah, hier. Das sieht doch relativ entspannt aus. Genau. Da hat man, wie gesagt, Kevin Durant, Jaylen Brown, SGA, James Harden und Tyrese Halliburton. Und da habe ich auch Bock drauf. Auf jeden Fall, vor allem James Harden und Kevin Durant. Wie die halt so außerhalb der ganzen Sache sind, der NBA. Eigentlich alle, bis auf Tyrese Halliburton, weil ich Tyrese Halliburton schon so oft in irgendwelchen Podcasts gehört habe, dass ich mittlerweile das Gefühl habe, ich kenne ihn relativ gut. Aber mal sehen. Trotzdem werde ich mir auf jeden Fall angucken. Das müsste ja dann nach der Saison jetzt, also so im Herbst, ungefähr so in einem Jahr knapp kommen. Ja. Das wird auf jeden Fall cool werden, schätze ich mal. Ich habe gerade noch was im Titel gelesen, aber das war jetzt nicht so wichtig. Ja, wie gesagt, ist auf Netflix, kann man sich sehr, sehr gut angucken. 10 Folgen, so zwischen 40 Minuten und einer Stunde, so immer so Pi mal Daumen. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen einen Eindruck gegeben. Ich habe ein bisschen, wie gesagt, ich habe die Gedanken einfach so raussprießen lassen, rausfloaten lassen, ohne mir irgendwie das große Konzept über zu überlegen, wie immer. Deswegen hoffe ich, ihr hattet großen Spaß und wir hören uns. Ich weiß nicht, ich wollte es ja innerhalb der nächsten Folge, habe ich ja schon vorher gesagt. mit dem Schneiden und so. Okay, na dann. Gut, das war ich. Und da bin ich wieder. Und ja, falls ihr die Sendung schaut, gebt mir gerne Feedback, ob euch das gefallen hat, ob ich da falsch lag mit meinen Analysen, ob das irgendwie, ob ich da irgendeinen Quatsch erzählt habe oder ob ihr mir zustimmt. Das würde mich echt interessieren. Ja, was können wir jetzt noch sagen zur NBA? Es wird einen neuen All-Star-Modus auf jeden Fall geben, so wie ich gelesen habe. Wird das in 4 Spiele aufgeteilt? Oder ich glaube so 2 Halbfinale. Ich glaube 2 Halbfinals und ein Finale so bis 40 Punkte oder sowas. Ja, mal ein neues Konzept. Ist okay, ist cool. Ich glaube aber, das ist nicht der Sinn der Sache, sondern dass die Spieler irgendwie Anreiz bekommen. Genau. Ach so, und ja klar, der NBA Cup ist jetzt so gut wie durch. Wenn ihr die Folge, also wenn die Folge online ist, was jetzt einen Tag später ist, nachdem ich sie aufnehme, dann werden morgen sozusagen dann die Halbfinals gespielt, glaube ich. Also morgen und Freitag werden die Halbfinals gespielt. Und dann eine Woche drauf schon ist in Las Vegas das Halbfinale bzw. Finale. Mein Tipp, keine Ahnung, ganz ehrlich, keine Ahnung. Magic werden es definitiv nicht, weil, wie gesagt, Franz Wagner ist raus. Die Hawks könnten so ein Underdog-Favorit sein. Also ich sehe die Hawks auf jeden Fall in Las Vegas, um ehrlich zu sein. Die Knicks nicht. Also von meiner Meinung nach sind vielleicht die Hawks, Knicks, OKC und die Warriors. Die 4 sehe ich in Las Vegas und dann ja, keine Ahnung, ich sag mal OKC. Aber am Ende ist es auch relativ pumpe, weil bis jetzt der NBA Cup noch keine wirkliche Prestige oder Bedeutung hat. Deswegen kann man das auch getrost irgendwie. Das sind geile Spiele, die Courts gefallen mir zum Großteil sehr, sehr gut. Wenn ich da jetzt letztens Miami gesehen habe oder was war ganz schlimm. Der Denver Court war ja unfassbar hässliche Scheiße. Oder Houston war. Houston war geil. Houston war ganz geil. Was war denn das noch? Ach, hier, Phoenix. Dieses Gelb-Orange, das hat mir auch nicht gut gefallen. Ja. Aber letztendlich kann man da. Ist halt schön. Ich habe letztes Mal drüber geredet. Ich finde es ein schönes Gimmick zur Saison. Es wertet es ein bisschen auf. Kommt ein bisschen zu früh, meiner Meinung nach. Sollten sie auf den Januar legen, das ganze Ding. Aber ansonsten, ja, mal schauen. Und ja, mal schauen. Ich habe wieder eine krasse Überleitung. Überleitungsking. Ich habe mir ein Spiel der Bautzen Tigers gegen die Görlitz Squirrels angeguckt. Und jetzt gebe ich einfach wieder ab an mich. Und ihr hört mein voraufgezeichnetes Review dazu. Jo, da habe ich mich selbst anmoderiert und hier bin ich schon wieder. Wie ich schon gesagt habe vor wenigen Sekunden, ich war beim Live-Basketball in Bautzen zwischen den Bautzen Tigers und Görlitz Squirrels. Zum allerersten Mal war ich beim Live-Basketball in Bautzen, Landesligaspiel. Und ich bin jetzt am Morgen danach, habe eine Nacht drüber geschlafen und wollte einfach mal so ein bisschen meine Eindrücke von gestern wieder schildern, weil ich Live-Basketball eigentlich Anführungsstrichen nur von Bundesliga, also DBBL, Euroleague und einem Nazio-Spiel. Das war, oh Gott, 2-8 oder 2-9 Deutschland gegen Litauen oder so, in Berlin jedenfalls. Mit Dirk auf jeden Fall und mit Femerling und ich glaube Pascal Roller. Das sind so die drei, die mich noch erinnere. Aber nagelt mich jetzt nicht fest, ich müsste es nochmal nachgucken. Jedenfalls sind das so meine Erfahrungen mit Live-Basketball. Und da habe ich gedacht, gestern war das Spiel und da gehst du einfach mal hin. Und habe mich erstmal offensichtlicherweise in den falschen Block gesetzt, nämlich den Girls-Block. Habe ich aber erst zu spät gemerkt. Ist mir aber auch relativ scheißegal, weil ich ja sowieso nie ein Fan vom Team bin. Das bin ich nie. Ich war bei keinem einzigen Sport bin ich ein Fan von einem Team. Ich bin meistens so ein Gegner von Teams, die mir halt tierisch auf den Sack gehen. Da bin ich manchmal so ein bisschen antipathisch. mit Antipathie gefüttert, gehe ich da manchmal so in so ein Spiel rein, aber bei dem Spiel gestern war das mir vollkommen egal. Ich wollte einfach ein geiles Basketballspiel sehen. Und die Stimmung war geil, muss man sagen. Stimmung war richtig geil. Beide Teams oder beide Fanbases haben richtig Stimmung gemacht mit Pauken und Megafon und Sprechchören und eingestudierten Gesängen und so. Das hat richtig Spaß gemacht. Aber, und das ist mir wieder mal beim Basketball aufgefallen, ist mir aber auch schon mal bei anderen Sportarten aufgefallen, es ist super, super friedlich und harmonisch. Also, hat niemand gepöbelt, wenn da irgendwie eine komische Aktion auf dem Feld war oder andere Fans beleidigt oder irgendwas. Es waren so zwei Fanlager, die ihre Teams unterstützt haben, haben aber auch Respekt gezollt, wenn mal so ein cooler Angriff von anderen Teams war, von den gegnerischen Teams war. Es war richtig, richtig geil. Und ich habe, wie gesagt, im falschen Fanlager gesessen, habe immer bei beiden Aktionen applaudiert. Dann hat ein älterer Herr neben mir gesessen. Oder so, was jetzt neben mir, so schräg vor mir gesessen. Und er drehte sich um und meinte so, für welches Team ich eigentlich bin. Ich sag, ich bin für gar kein Team. Ich bin einfach ein geiles Spiel. Und er meinte, ist auch eine coole Einstellung. Also er hat nicht cool gesagt, aber hat gesagt, ist auch eine schöne Einstellung. Hat sich wieder umgedreht, haben wir weiter Spiel geguckt. Und das habe ich beim, und ich bin öfters beim Regionalfußball hier. Erstens, weil mein Neffe selber spielt. Und selbst bei Kindern ist das schon krass teilweise, wie aggressiv die Fans und Väter und alles Mögliche da sind. Und bei älteren Leuten sowieso, weil ich da hier auf dem Dorf wohne und manchmal am Sonntagnachmittag nichts zu tun habe. Was heißt nichts zu tun, aber ich öfters mal spazieren gehe und dann am Fußballfeldern vorbeigehe und dann sehe ich, wie die halt spielen, dann stelle ich mich manchmal mit ran, noch so für 10, 20 Minuten oder so. Und da merke ich immer, wie die rumpöbeln und rumschreien und ey, das ist. Ah, das gefällt mir gar nicht. Jedenfalls war das gestern nicht so. Und ich habe gestern auch Social Media das geteilt, meinen Gedanke. Und da habe ich auch dann so zwei, drei Nachrichten bekommen, beziehungsweise Antworten bekommen, dass die es genauso sehen, auch bei anderen Sportarten wie Eishockey, Handball und so. Deswegen, ja, Props an alle anderen Sportarten außer Fußball. Und zum Spiel an sich. Bautzen ist unfassbar krass gestartet. Also die haben irgendwie im ersten Viertel, ich glaube, 19 zu 2 oder sowas. Also 19 zu 2 geführt im ersten Viertel. Dachte ich mir, oh Gott, das war ein richtig krasser Blowout. Im zweiten Viertel haben sie es ein bisschen runtergefahren. Da sind sie dann irgendwann mit so, ich glaube, 48, nee, 43, weiß ich nicht, runtergefahren, nicht, wenn ich mir gerade überlege. Aber Görlitz ist besser geworden. Die sind dann mit 43 zu 19 sind sie in die Halbzeit gegangen. Oder so 43, 19. So in der Ecke. Und im dritten Viertel ist Görlitz komplett eskaliert, explodiert. Ich weiß da überhaupt nicht, was los war. Und plötzlich stand es irgendwie 53 zu 55 immer noch für Bautzen. Aber Görlitz ist einfach auf 2 Punkte reingekommen. Im dritten Viertel nur alleine. Und das war so geil anzusehen, was da für Aktionen waren, klar. Es ist halt Landesliga-Niveau, man darf es jetzt überhaupt nicht mit professionellem Sport vergleichen. Was ich aber auch nicht gemacht habe, weil ich einfach Bock hatte auf das Spiel und es hat wirklich Spaß gemacht zu gucken. Es war definitiv das letzte Mal, dass ich mir das angeguckt habe. Und mir sind da so krasse Sachen aufgefallen, was mir halt so bei anderen größeren professionellen Spielen nie aufgefallen sind. Zum Beispiel habe ich das Gefühl gehabt, dass die Shot Clock nie unter 15 Sekunden gekommen ist. Also ja, war nur Run and Gun. Das war die ganze Zeit nur Run and Gun Basketball auf beiden Seiten. Ich weiß nicht, gefühlt hat jedes Team 6.577 Turnover gehabt. Ey, das war unnormal. Die haben teilweise in einer Possession zweimal den Ball weggeschmissen und dann sich wieder, weil dann Bautzen wieder einen Turnover gemacht hat, haben sich wieder. Also es war irre teilweise. Und wie gesagt, die haben von allen Lagen versucht zu schießen. Die haben da Dreier, weiß ich nicht. Ich habe Social Media erst schon ein bisschen geguckt. Man kann nicht wirklich Statistiken irgendwie finden. Ich müsste eventuell noch mal gucken. Beim nächsten Mal will ich mich mal ein paar Leuten unterhalten da und mal, die mich mal ein bisschen mehr dieses ganze Thema da einführen können. Ja, aber im Großen und Ganzen war das Spiel richtig, richtig Bock gemacht. Und wie gesagt, im dritten Viertel ist Girls komplett explodiert. Die haben dann im dritten Viertel zum ersten Mal die Stärke ihres, die hatten so einen Big Man. Ich habe keine Ahnung, wie das war, der Nummer 0 war, der glaube ich. Boah, ich glaube, der war so 2,3 Meter oder 2,4 Meter groß, eine Kante von einem Menschen. Und dann haben die ihn einfach, dann haben sie es endlich das gemacht, was ich die ganze Zeit wollte. Sie haben mal 2, 3 Pick and Rolls gespielt mit ihm. Weil das war einfach möglich. Der Typ hat sich hingestellt und da ist einfach jeder abgeprallt an dem. Bautzen hat auch einen Big Man, der ist auch so wie 2,2, 2,3, aber der ist nicht ganz so stämmig wie der Görlitzer Typ gewesen. Krasser Typ. War, glaube ich, auch Topscorer am Ende, weil er hat unterm Korb konnte ganz schwer verteidigen. Der hat sich einfach durchgetankt, das war krass. Und ja, dann hatte Görlitz noch mit der Nummer 11, sorry, dass ich den ganzen Namen jetzt nicht weiß. Ich müsste mich mal vielleicht ein bisschen drauf schaffen. Wie gesagt, ich werde mich jetzt versuchen, in den nächsten Wochen und Monaten mich ein bisschen in Bautzen Tigers einzuarbeiten, weil das macht mir echt Bock, da jetzt Fan zu werden. Ich glaube, da werde ich jetzt Fan. Aber trotzdem hat die Görlitz noch einen ganz jungen, ich glaube, der war so um die 20 oder so, ein Playmaker, die Nummer 11. Er hat auch geile Aktionen gebracht, auch geile Spielzüge teilweise eingeleitet. Es war schon richtig, richtig cool. Dann muss man sagen, bei Bautzen, die Nummer 13, und da haben wir jetzt wirklich lange recherchiert, wie der Typ heißt. Er heißt Karl Schulze. Ist, so wie ich gehört habe, um 15, vielleicht 16, irgend sowas in der Ecke. Also super junger Typ. Ist jetzt nicht besonders groß, ist vielleicht 1,90 vielleicht oder so. Lassen 1,90 gewesen sein, mit Schuhen. War aber der athletischste von allen auf dem Feld. Also der hat jetzt nicht gedankt, aber wenn der zum Layup hochgegangen ist, der war schon ziemlich entspannt auf Ringhöhe mit der Hand und so. Und dann hat er beim Aufwärmen, hat er einen East Bay probiert, hat es natürlich komplett verrissen, aber er hat es wenigstens probiert. Und der wirkte einfach einen Schritt weiter als alle anderen. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Der wirkte einfach so, als würde er mehr so das Spiel studieren. Also dass er mehr so auf die amerikanische Spielweise eingeht, anstatt die europäische. So hatte ich das, wie gesagt, hatte ich das Gefühl gehabt. Ich habe den zum ersten Mal gestern gesehen. Das kann auch bloß eine ganz super kleine Sample Size. Vielleicht ist am nächsten Spiel komplett anders wieder drauf. Aber er wird so ein bisschen als das größte Talent im Bautzen gehandelt. Social Media macht es möglich, habe ich irgendwie so gehört. Also Karl Schulze, remember the name, vielleicht in 2, 3 Jahren irgendwo in der Bundesliga, vielleicht sogar auf dem College, man weiß es nicht, in den USA. Also ich glaube, wenn er sich richtig reinhängt, die Handles hat er gehabt schon gestern. Es war der Einzige, es ist kein Spaß, der Einzige, der mal ab und zu mal ein Crossover gemacht hat oder ein Behind-to-Back oder sowas. Also das war schon sehr lustig anzusehen. Ja, und am Ende, viertes Viertel, war dann unfassbar Low-Scoring-Viertel. Bautzen hat dann 73-68 gewonnen am Ende des Spiels. Verdient, muss man sagen, obwohl das dritte Viertel verschissen haben ohne Ende. Trotzdem war es verdient gewonnen. Und danach war einfach alles cool. Es war einfach, keiner war irgendwie böse auf dem anderen. Niemand hat irgendwie rumgeschimpft. Die Teams haben sich abgeklatscht, die Fans haben zusammen noch da war so ein kleiner Stand, mit da haben sie so ein bisschen Getränke und ein bisschen Snacks verkauft. Da standen die Fans, haben sich unterhalten, haben gelacht, haben irgendwie Späße gemacht. Es war super geil anzusehen, wirklich. Und das ist momentan noch aktuell, wie fast allen Städten in Deutschland, Weihnachtsmarkt in Bautzen. Und dann sind auch noch, wir sind dann in einer größeren Gruppe, also ich kannte dort leider Gottes keinen, also bin dann wirklich alleine hingegangen, kannte auch niemanden und bin dann mit so einer größeren Gruppe raus und da habe ich gemerkt, dass waren Görlitzer und Bautzner Fans und die sind zusammen auf den Weihnachtsmarkt gegangen und haben noch ein bisschen gefeiert und haben sich zusammen einen Glühweinstand gestellt und dort ein bisschen was getrunken. Hätte ich mir auch dazu stellen können, ich glaube, die waren dann komplett entspannt gewesen, aber ich wollte auch nach Hause, ich war jetzt relativ müde. Also war auf jeden Fall ein sehr, sehr gelungener Abend. Mache ich definitiv wieder, ob ich jetzt dafür bis nach sonst wohin fahre, definitiv nicht, aber wenn sie in Bautzen spielen, auf jeden Fall. Da versuche ich jetzt so oft wie möglich dahin zu fahren und dann werde ich euch auf dem Laufenden halten, was die Bautzen Tigers angeht. Vielleicht gucke ich mir auch mal ein Jugendspiel an, weil von den Nachbarn meiner Eltern, der Enkel, den kenne ich auch schon seit der Geburt halt, der spielt auch in der A-Jugend bei denen. Der ist 16, glaube ich, 16, 15, 16 oder so. Wir gucken mir das auch mal an. Jo. Wie gesagt, kurzer Abriss zu Bautzen Tigers gegen Görlitz Quirrells. Einfach meine ersten Eindrücke vom Landesliga-Basketball, was für mich mit jetzt knapp 40 Jahren eine Premiere war. Das war mein kleines Review und ich glaube, viel mehr muss ich jetzt auch nicht dazu sagen. Wie gesagt, es kommt noch eine kleine Sonderfolge in 2 Wochen, 2 oder 3 Wochen, keine Ahnung, in 2 Wochen über NBA-Trades, die ich mir vorstellen kann, die funktionieren könnten, die beide Teams, die jedenfalls ein Team besser machen. Beide Teams meistens nie, aber meistens ein Team besser machen, aber die vielleicht ein bisschen unterm Radar, beziehungsweise vielleicht niemand auf dem Zettel haben könnte. Ich sag so viel, Zach LaVine zu den Magic, zum Beispiel. Ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit mit der NBA. Guckt weiter fleißig NBA. Gebt mir Feedback und spread the word, dass ich da vielleicht noch so zwei, drei HörerInnen mehr dazu bekomme. Bis jetzt sind wir um die 20, was mich total freut, immer pro Folge. Ja, dann, wie gesagt, habt noch eine schöne Zeit und wir hören uns. Bis demnächst.